Ja, ich begrüße alle auch ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass wir so viele sind. In dieser kalten Jahreszeit, es wird kälter, muss man eng zusammenrücken. Ist es gut, wenn man viele Leute in einer Bank sind. Ich sehe, hier ist eine Höchstleistung. 9 auf einmal in einer Bank. Oder nee, seid nur 8. Aber das ist gut. Das ist ja nicht nur so, dass es draußen kälter wird, das haben wir, glaube ich, die Woche alle gespürt. Es ist auch so, dass das Klima, das geistliche Klima in Deutschland kälter wird. Das spürt man an manchen Ecken und Enden. Da ist einmal diese dramatische Selbstverbrennung gewesen am 31. Oktober eines Pfarrers in Erfurt. Und irgendwie, auch wenn man es nicht verstehen kann, ist das ja Ausdruck unserer Zeit, wenn ein Mensch mit der Situation, in der er lebt, nicht mehr zurande kommt. Und der 31. Oktober, Reformationstag, das kann man auch ablesen, da hat sich auch einiges in Deutschland verändert. Also meine Kinder, mittlerweile alle schulpflichtig, die haben am 31. Oktober gebastelt. Kürbisse, Hexen, Gespenster, solcherlei Dinge. Ich habe mit einer Tochter, haben wir gesagt, naja, wenn sich die Gelegenheit ergibt, kannst du sie ja vielleicht mal so fallen lassen, dass der 31. Oktober, dass da auch noch was anderes gefeiert werden kann. Sagst mal in der Schule, das sei auch Reformationstag. Eine meiner mutigen Töchter, die dann in die Schule gegangen ist und hat dann auch in der Schule, nachdem es dann im Unterricht wieder um Halloween ging, hat sie dann mal den Finger gehoben und gesagt, übrigens ist heute auch Reformationstag. Die Lehrerin hat dann geantwortet, ja, Weltspartag ist heute auch. Da tut sich was in Deutschland am geistlichen Klima. Nicht nur, dass es kälter geworden ist. Was ist unsere Aufgabe in solch einer Zeit, die wir in dieser Zeit leben? Was ist unsere Aufgabe darin? Darum soll es heute gehen. Wir haben das ja schon im Wochenspruch gehört. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wie kann das aussehen? Und die Fragestellung auch unseres Predigttextes aus dem Propheten Jeremia, 29. Kapitel, und ich lese uns da mal die Verse 1 bis 14. Da ist die Situation, die das auch kalt geworden ist. Da ist von den Verbannten die Rede, die von Israel aus Jerusalem nach Babylonien verschleppt worden sind. Gottes Gericht war über Israel gekommen. Das ist die Zeit so 598, 597 vor Christus. Und dann leben sie mitten in diesem kalten, geistlich kalten Klima Babyloniens, diesem Staat, der von Gott nichts weiß. Wie sollen sie sich verhalten? Und da schreibt Jeremia dann einen Brief, von dem dieser Abschnitt handelt. Der Prophet Jeremia schickte aus Jerusalem einen Brief an die Ältesten. Die Priester, die Propheten und alle anderen, die den Angriff der Babylonier überlebt hatten und von Nebukadnezar nach Babylonien verschleppt worden waren. König Jechonja, seine Mutter, die Hofbeamten und die führenden Männer von Juda und Jerusalem waren zusammen mit den Schmieden und Schlossern Jerusalems in die Verbannung geführt worden. Elasa, der Sohn Schaffans, und Gemaja, der Sohn Hilkias, nahmen Jeremias Brief mit, als Zedekia sie zu König Nebukadnezar nach Babylon schickte. Jeremia schrieb: So spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ. Baut euch Häuser und wohnt darin, legt Gärten an und ernährt euch von ihren Früchten. Heiratet und zeugt Kinder, wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie, Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott Israels, warne euch, lasst euch nicht von euren Propheten und Wahrsagern in die Irre führen. Wenn sie euch ihre Träume verkünden, dann hört nicht darauf. Sie erzählen euch Lügen und berufen sich dabei auch noch auf mich. Ich, der Herr, habe sie nicht gesandt, denn ich sage euch, die Babylonier werden 70 Jahre beherrschen. Und wenn diese Zeit um ist, werde ich Erbarmen mit euch haben. Dann lasse ich meine Verheißung in Erfüllung gehen und bringe euch wieder in euer Land zurück. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Soweit der Prophet Jeremia an die Verbannten in Babylonien. Der Brief war so ein Stück weit ein Schlag ins Gesicht für all diejenigen, die ihre Situation nicht wirklich ernst nehmen wollten. Das ist ja eine Möglichkeit, mit dem Bösen und mit dieser säkularen Gesellschaft umzugehen. Dass man schlicht und einfach seine Augen verschließt und sagt, das ist die böse Welt und mit der will ich nichts zu tun haben. Das war so die Haltung derer gewesen, die dann von Israel, von Jerusalem nach Babylonien verschleppt worden waren. Die haben gesagt, das ist eine Welt, mit der wollen wir überhaupt nichts zu tun haben. Unser Platz ist doch Jerusalem, da wo der Tempel ist. Natürlich, er ist zerstört, aber kann man doch alles wieder herrichten. Und unser Platz ist doch in Israel. Wir haben doch keine Aufgabe, keinen Auftrag für dieses heidnische Land Babylonien, für Babylon. Das ist doch unser Feind. Unseren Feind müssen wir hassen und bekämpfen. Nein, da schreibt Jeremia diesen Brief und sagt, passt mal auf, erstens habt ihr euch das selbst zuzuschreiben, die Situation, in der ihr jetzt steckt, aber diese Situation ist nicht dazu da, dass ihr jetzt vor dieser Situation eure Augen verschließt und darauf hofft, dass das vielleicht so eine Art Urlaubsreise ist und die dauert ja vielleicht nur 2-3 Wochen und dann kommt ihr wieder zurück nach Hause, nach Israel und Jerusalem. Ich denke, auch wir können daraus lernen, das geistliche Klima unserer Zeit, dass der Reformationstag mehr und mehr in Vergessenheit gerät, dass es viele innenpolitische Krisen und Auseinandersetzungen gibt, arm und reich, natürlich auch die Frage der Kulturen und Religionen. Das ist kein Zufall. Das haben wir bei weitem auch uns selbst zuzuschreiben. Nochmal auf meine Tochter zu sprechen zu kommen, ich fand das sehr mutig. Die kleine Dame hätte nun wirklich nicht ihren Finger heben müssen und die Lehrerin darauf aufmerksam machen müssen, dass Reformationstag ist. Und ich habe mich so ein Stück weit auch geschämt, weil ich dachte, ja, wo habe ich eigentlich das Wort ergriffen an diesem Tag und habe ich Menschen darauf hingewiesen, das ist übrigens Reformationstag. Und hingewiesen darauf, was vor 500 Jahren in unserem Land passiert ist. Also wir sind da schon mit in der Verantwortung. Und dann eben auch zu lernen und zu sagen, eben, das ist nicht einfach die böse Welt, die uns umgibt. Und hoffentlich ist sie bald vorbei. Sondern zu sehen, so wie die Verbannten das lernen mussten, wir haben hier einen Auftrag. Darum schreibt Jeremia diesen Brief. Ich habe die Woche ein schönes Beispiel dafür erlebt. Ich war am Donnerstag in Reichelsheim gewesen. Der Frauenkreis war, glaube ich, letztes Jahr auch dort gewesen. Und habe dort die Offensive junger Christen erlebt. Ich weiß nicht, ob alle die Offensive junger Christen kennen. Ich wollte jetzt eigentlich so 2 Salzkörner hochhalten. So heißen ihre Freundesbriefe, die sie ins Land verschicken. Diese Offensive junger Christen, eine Komitee von Christen, die in den 68er oder nach den 68er Jahren entstanden ist. Das waren ja auch damals so gesellschaftspolitische Umbrüche im Land. Und da haben sich Christen zusammengetan und gesagt, wir wollen kommunitär leben, wir wollen gemeinsam leben, aber nun nicht, und da muss man jetzt aufpassen, nicht, die haben jetzt nicht gesagt, wir schaffen uns so eine Insel der Seligen. Und Reichelsheim, das liegt im Odenwald, das ist also noch finsteres Mittelalter, und da ist also, nee, das muss man nicht sagen finsteres, da muss man sagen, es ist noch helles Mittelalter, ist noch alles gut und nicht so wie in der großen Stadt. Aber das war nicht ihr Anliegen, sondern sie haben sich dort gesammelt, um gemeinsam ja, Salzkörner zu sein für unsere Gesellschaft. Und das ist ihr Auftrag bis heute. Darum geben sie auch zweimonatlich diese Zeitschrift, diesen Freundesbrief heraus, in dem sie sich gesellschaftspolitischen Themen unserer Zeit stellen, sehr genau versuchen zu erspüren, was ist im Moment gerade dran, und dann zu diesen Themen aus ihrer christlichen Lebens- und Glaubensperspektive heraus in unsere Zeit hineinsprechen. Das ist ihr eigentlicher Auftrag. Sie wollen hineinwirken in unsere Gesellschaft und setzen sich dabei oft in die Nesseln, weil sie diese brisanten Themen anpacken. Letztes Jahr war schon ein Heft, hat sich auseinandergesetzt mit dem Miteinander und Gegeneinander von Christen und Muslimen zum Beispiel in unserem Land. Ganz wichtige Beiträge drin. Das letzte Heft hat sich damit beschäftigt, mit dem sogenannten Gender Streaming. Die Frage Mann und Frau, wird das mehr und mehr aufgeweicht, ja, in unserer Gesellschaft, in unserer Gesetzgebung? Kann man viel drüber klagen, aber sie versuchen hineinzuwirken mit dem, was sie zu geben haben, auch an Intellekt zu geben haben, und übernehmen gesellschaftspolitische Verantwortung für unser ganzes Land. Da sind sie ein Stück weit Vorreiter. Und ich glaube, wir können auch davon dieser Gruppe lernen. Was sagt nun Jeremia im Einzelnen hier? Was schreibt er an die Verbannten in Babylon? Es sind im Grunde genommen drei Dinge, die er schreibt. Das erste ist, er sagt, baut euch Häuser. Wohnt darin, legt Gärten an, ernährt euch von ihren Früchten, baut euch Häuser. Dann sagt er, heiratet und zeugt Kinder. Und das dritte ist, bemüht euch um das Wohl der Stadt. Drei Dinge, mit denen er ganz deutlich macht, passt mal auf, ihr seid nicht auf einer Urlaubsreise. Das ist nicht mit 2-3 Wochen getan. Und dann schreibt er es einige Zeilen später, schreibt er auch, passt mal auf, ich kann euch genau sagen, wie lange ihr dort leben werdet. 70 Jahre. Das ist das Maß, das Gerichtsmaß, das Gott festgesetzt hat. Und in diesen 70 Jahren sollt ihr euch nicht wie Gäste auf einem fremden Planeten fühlen, sondern ihr sollt Häuser bauen. Ihr sollt da wohnen und da leben. Das ist ganz entscheidend. Dass Christen wirklich da leben, wo sie sind. Weder mit ihren Gedanken noch mit ihren Träumen irgendwie sagen, ach, wäre es so schön in der himmlischen Welt, ach, wäre es so schön im Spessart oder wo auch immer man meint, Ruhe finden zu können vor den gesellschaftspolitischen Wandlungen unserer Zeit. Nein, baut euch hier in diesem Land Häuser. Wohnt darin, seid ganz da drin. Lebt darin. Wir haben das als Familie einmal erlebt. Letzte Woche waren wir für ein paar Tage in England gewesen. Wir sagen immer, das war für uns die schönste Zeit in England. Wir lieben das Land, wir lieben die Leute. Wir hatten dort eine Gemeinde, die uns herausgefordert hat auf der einen Seite, in der wir mitarbeiten konnten, auch unsere Anliegen mit einbringen konnten. Das war eine wunderbare Zeit. Wir haben die Gottesdienste geliebt. Das war schon so ein bisschen Himmel auf Erden. Und eigentlich hat es keinen Grund gegeben, dieses Land, die Leute und diese Gemeinde zu verlassen, wenn ich Gott gewesen wäre. Und dann hat sich das mehr und mehr auch bei uns verdichtet, Gott will uns wieder in Deutschland haben. Da haben wir nicht unbedingt jubiliert drüber, ja? Das war jetzt nicht unbedingt das Land unserer Träume. Wir dachten vielleicht von England aus, vielleicht geht es weiter nach Richtung Osten. China stand uns immer vor Augen. Aber nein, es hat sich verdichtet, zurück nach Deutschland. Aber jetzt auch nicht zurück nach Deutschland und dann in eine schöne Kleinstadt, in einer schönen Wohngegend, sondern es hat sich herauskristallisiert, Gott will uns in Darmstadt haben. Das hat auch schöne Teile, schöne Viertel dort. Aber nein, war auch nicht dran, sondern wir sind gelandet, ja, ich will fast sagen, in einem abbruchreifen Mietshaus. Aber das war nicht nur ein abbruchreifes Mietshaus, sondern auch die Menschen dort waren nicht unbedingt die, mit denen wir es gewählt hätten, zusammenzuleben. Aber wir haben gewusst, hier ist unser Platz. Das waren, naja, sozial schwache Familien, die dort lebten. Arbeitslosigkeit war in den Familien zu Hause. Kleinkriminalität, Drogen. Und das alles, das hatten wir dann ganz unmittelbar. Und dann hätten wir sagen können, hoffentlich ist das bald vorbei, hoffentlich finden wir bald eine bessere Wohnung, hoffentlich finden wir bald eine bessere Wohngegend, auch für unsere Kinder. Nein, wir wussten aber, das ist genau der Platz. Da sollten wir wirken für Gott. Und genauso hat er es auch mit Israel gemacht. Israel kommt nach Babel, nach Babylonien. Und Gott hat einen Auftrag dort für sie. Diese Schar der Verbannten, die wollten das nicht sehen. Die wollten eigentlich viel lieber wieder zurück nach Israel. Je schneller, desto besser. Und Gott sagt, nein, baut dort Häuser. Und er geht noch weiter, sagt, heiratet und zeugt Kinder. Auch für die nächste Generation wird das Heimat sein. Wird das der Platz sein, an dem ich euch gebrauchen möchte. Wie gebrauchen möchte, sagt er auch. Bemüht euch um das Wohl der Stadt. Es geht Gott nicht nur darum, irgendwo zu sagen, wir müssen wenigstens unser Überleben sichern. Ja, Israel hätte ja gut sagen können, na gut, wenn wir schon in Babylonien leben müssen, in diesem Land der fremden Götter, wo man nichts mehr von den Reformationstagen weiß, dann lasst uns eng zusammenrücken, lasst uns so ein Ghetto schaffen, in dem wir wenigstens geistlich überleben können. Das ist eine Gefahr. Wir kennen das ja auch von den Kulturen, die in unser Land kommen, die sich solch ein Ghetto schaffen, sich abgrenzen und hoffen damit, in ihrer Kultur, in ihrer Religion zu überleben. Das ist nicht der Weg, den Gott mit seinem Volk geht. Nicht einmal mit den Verbannten. Sondern er sagt, bemüht euch um das Wohl dieser Stadt, in die ich euch verschleppen habe lassen. Und so war das auch für uns damals in Darmstadt, war klar, wir sollen nicht drauf spekulieren, ah ja, vielleicht schaffen wir das irgendwann aus dieser miesen Wohngegend herauszukommen, von diesen Leuten wieder wegzukommen. Sondern es war sehr offensichtlich, dass uns Gott genau in diesen Platz gestellt hatte und es hat sich auch gezeigt, dadurch, dass wir so nah mit oder so eng mit diesen Menschen zusammenlebten, wir einen ganz anderen Einfluss hatten, ganz anders auf die Leute zugehen konnten, ganz anders die Leute einladen konnten. Wir haben Woche für Woche für etwa 15 Jugendliche an einem Abend gekocht. Was heißt, meine Frau hat das gemacht. Ich war noch bei Karstadt arbeiten, das war die Zeit, da wurde auf einmal die Arbeitszeit bis auf 20 Uhr abends verlängert. Dann kam ich nach Hause und dann saßen diese Jugendlichen da, die sich nicht nur nach warmem Essen gesehnt hatten, sondern auch nach Liebe gesehnt hatten. Und dann haben wir mit denen Glaubenskurse gemacht und gesagt, wir erzählen euch mal von der Liebe Gottes. Und das Erstaunliche war, die waren offen dafür. Es war der richtige Zeitpunkt Gottes, dass wir da waren. Das Tragische war, klar, dass es für uns nicht leicht war, dort zu überleben. Wir waren leider nur so ein Zweierteam. Und dann kam das zweite Kind, die Situation hat sich dann für uns mehr und mehr verkompliziert. Aber wir wussten, wir sind an diesem Platz gestellt von Gott und Gott hat uns da eine Tür aufgetan. Bemüht euch um das Wohl der Stadt. Wir haben vor fast einem Jahr gab es eine Gemeindefreizeit, gibt es auch jetzt wieder Ende des Monats. Ist ja, glaube ich, schon angekündigt worden. Und da haben wir uns mit der Frage beschäftigt, ja, wie sehen wir eigentlich Obertshausen? Viele Statistiken uns mal angeschaut. Das ist natürlich immer schon, wenn man Statistiken anschauen muss, um zu wissen, wie es in Obertshausen aussieht, zeigt das, dass man nicht ganz in Obertshausen zu Hause ist, oder? Aber wir haben das getan, aber ich glaube, dass die Arbeit da noch nicht vollendet ist. Ich glaube, es ist ja auch nicht damit getan, über Obertshausen nachzudenken, sondern es heißt wirklich, in Obertshausen zu leben, als ob es nur Obertshausen gäbe. Und zu sagen, was kann ich ändern? Ich fand das so schön gestern in der Zeitung, ich weiß nicht, wer es noch gelesen hat, freue ich mich für Mechthild Koch, die lange, lange Zeit dafür gekämpft hat, dass es in der Seligenstädter Straße wieder einen Lebensmittelmarkt gibt. Und die sich da auch mit ihrer ganzen kommunalpolitischen Kraft eingebracht hat. Auch immer in dem Bewusstsein, dass sie als Christ hier in Obertshausen ein Zeugnis abzulegen hat. Und wir haben gemeinsam dafür gebetet. Und nun steht es fest, es wird ein Lebensmittelladen kommen, wieder in die Seligenstädter Straße, dort neben der Volksbank. Und das Schöne noch dazu, das Konzept dieses Ladens ist ein besonderes. Es werden nämlich in den Verkauf und in die Arbeit dort behinderte Menschen mit eingebunden werden. Also eine ganz klasse Sache. Und da freue ich mich einfach, dass an diesem Punkt auch sichtbar wird, was kann man bewegen mit Hartnäckigkeit, mit Ausdauer und mit dem Vertrauen darauf, dass Jesus Christus auch an dieser Stadt interessiert ist und für diese Stadt das Beste, das Wohl, den Frieden haben möchte. Meine Frau ist mir da auch ein Vorbild. Ich gebe zu, ich habe da auch meine Schwächen. Als Pfarrer hat man ja den Nachteil, meine Vorgänger war das noch nicht so gewesen, also ich denke vor allem an einen, dass ich nur einen 10-Jahres-Vertrag bekommen habe. Ja, und dann fängst du dann an, also ich fange jedenfalls an zu überlegen immer, vor allem wenn wir an unseren Pfarrgarten denken, dass ich sage, naja, lohnt sich das jetzt wirklich, ja, hier also jetzt aktiv zu werden? 10 Jahre, ja. Meine Frau hat mich dann ermutigt, vorletztes Jahr habe ich eine Hecke gepflanzt dann, mich viel Mühe und Arbeit gekostet. Ich fürchte, dass ich also das nie erleben werde, dass die Hecke mich sozusagen übersteigt. Aber meine Frau sagt immer, nein, wir wohnen doch jetzt hier und ich möchte es jetzt schön haben und deshalb ist mir jede Minute und jede Stunde, die ich im Garten verbringe, kostbar und wichtig. Und ich möchte es übertragen aufs Geistliche, ja, dass wir sagen können, ja, vielleicht lebst du nur für ein Jahr hier in Obertshausen, weil deine Arbeitsverhältnisse so sind. Und vielleicht ist absehbar, dass sich was familiär verändert. Aber dann nicht zu denken, naja, das ist ja nur ein Jahr, was kann ich da schon machen? Ja, sondern wirklich zu sagen, nein, jetzt bist du hier, sei ganz hier. Nimm deine Stadt in den Blick. Ich will nochmal auf den Anfang zurückkommen, auf das, was meine Tochter erlebt hat in Schulen. Es ist ja im Moment auch die Zeit, dass Eltern überlegen müssen, ja, wohin mit unseren Kindern. Die Schulen stellen sich hier im Kreis Offenbach wieder vor. Und dann ist man am Überlegen. Waren wir vor einem Jahr auch? Als Familie haben wir überlegt, wo sollen wir unsere Kinder in welche Schule schicken? Und das ist für mich so ein Beispiel. Eine Frage halt, wie gehen wir damit um? Wie setzen wir das um, wenn Jeremia auffordert, bemüht euch um das Wohl der Stadt? Und wir haben auch konfessionelle Schulen uns angeschaut und haben gesehen, was für gute Konzepte es da gibt. Und sehen auch, dass viele auch aus Obertshausen für gute Gründe, mit guten Gründen ihre Kinder in diese Schulen schicken. Aber für uns persönlich war dann auch die Frage mehr und mehr in dem Vordergrund, haben wir nicht auch hier am Ort eine Aufgabe? Wir wohnen nun natürlich auch noch neben einer Schule, einer kooperativen Gesamtschule, also unter einem Dach, Hauptrealschule und Gymnasium. Und wir sind dann zu der Entscheidung gelangt, dass wir gesagt haben, doch, wir wollen das wagen. Wir schicken unsere Tochter, also es ist mittlerweile eine Tochter, die dort in dieser Schule ist, wir schicken unsere Tochter in diese Schule. Auch wenn viele sagen, was ist das für eine Schule, die hat doch schon von Alters her keinen guten Ruf. Wir haben gesagt, aber vielleicht haben wir eine Aufgabe hier als Christen, auch als Gemeinde, hier am Ort zu wirken. Und ich freue mich, dass in dieser Zeit ist wieder ein Schülergebetskreis entstanden. Unsere älteste Tochter ist da jetzt auch schon mit dabei. Ich hoffe, ihr Konfirmanden wisst auch, die auf der Hermann-Hesse-Schule seid, dass es so etwas gibt. Und das ist für mich so ein Beispiel. Ja? Gerade die Schüler sind für mich da so ein Riesenbeispiel und Vorbild auch, dass sie sagen, okay, wir nehmen das wirklich ernst. Wir sagen nicht, oh, hoffentlich ist die Schule bald rum am Mittag oder überhaupt das Schuljahr oder die Schulzeit, sondern die sagen, nein, wir wollen auch in dieser Schule. Ich will nicht sagen, dass die Schule Babylonien ist, aber manchmal vielleicht schon so Ansätze hat, ja, es ist ein Rausklima, Das ist ein gottvergessenes Klima, aber wir wollen dort als Christen stehen und wirken. Da müssen wir uns diese jungen Menschen als Vorbild nehmen und versuchen, das zu übertragen in unsere Situation, wo wir sagen, da ist ein raues Klima, da weiß man gar nichts von Gott. Und vielleicht ist es genau deshalb, dass wir als Christen, die wir Jesus Christus kennen, dort Jesus bekannt machen sollen. Babel brauchte Gott, den lebendigen Gott. Und Oberzhausen braucht Christen, die Jesus Christus bekannt machen. Amen.